We are back on this Halloween morning with a question. Have you ever seen a ghost before? Have you? That's a no. According to one poll, 36% of Americans actually say they have.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute wird es bei uns gruselig, passend zur Jahreszeit und zu Halloween. Wir beschäftigen uns nämlich mit Geistern und Dämonen. Das klingt aufs Erste nicht besonders wissenschaftlich, aber wie ihr demnächst sehen werdet, spielen Geister eine viel wichtigere Rolle in der Wissenschaft, als man vielleicht annehmen könnte.
Die moderne Wissenschaft hat sich ja von Beginn an gerne damit gerühmt, Geister und Übernatürliches mit wissenschaftlichen Erklärungen auszutreiben. Dieser Ansatz hat der Menschheit auch wertvolle Dienste geleistet, wenn wir etwa an völlig substanzlose und zutiefst unmenschliche Hexenverbrennungen im Mittelalter oder an andere pseudoreligiösen Schindluder denken. Aber noch bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert hatte sich die wissenschaftliche Methode in vielen Bereichen noch nicht ganz durchgesetzt, aus denen sie heute nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, ein ganz bemerkenswertes literarisches Beispiel für diesen Übergang, das, was diesen Übergang hervorragend illustriert, sind die Sherlock-Holmes-Geschichten von Arthur Conan Doyle. Der Privatdetektiv Sherlock Holmes, den eh jeder kennt, versucht in vielen dieser Geschichten ja oft scheinbar geisterhafte, übernatürlich wirkende Phänomene oder Verbrechen aufzuklären und macht das immer mit sehr wissenschaftlicher Methodik und rationalen Überlegungen. Und liegt damit im Endeffekt jedes Mal richtig. Doyle führt da seinen Leserinnen und Lesern eigentlich immer wieder vor Augen, wie übernatürlich anmutende Phänomene letztlich doch immer rational erklärt werden können. Wenn man so will, war Sherlock Holmes der erste forensische Kriminalist oder zumindest der erste einflussreiche Forensiker. Und die Ideen aus den Büchern, die Methoden, die er da entwickelt, gaben auch tatsächlich wichtige Impulse für die Kriminalistik. Interessanterweise ist aber der Autor, der Arthur Conan Doyle, selbst nicht ganz so gewesen wie seine literarische Figur, denn er selbst neigte durchaus zum Glauben an Übersinnliches und war fasziniert von der Idee des Spiritismus, von der Vorstellung, mit Verstorbenen und Geistern zu kommunizieren. Also auch Arthur Conan Doyle glaubte irgendwie an Geister.
Ein interessanter Widerspruch zwischen Autor und Werk in diesem Fall. Seine literarische Figur Sherlock Holmes ist aber ein Lehrbeispiel der rationalen wissenschaftlichen Methode. Und obwohl Wissenschaftlerinnen sicher nicht als erstes an Gespenster und Dämonen denken, wenn es darum geht, unerklärte Phänomene zu beschreiben, so nehmen solche übernatürlichen Figuren doch immer wieder eine prominente Rolle in der Wissenschaft ein. Die in den USA tätige Wissenschaftshistorikerin Ximena Canales hat den Geistern in der Wissenschaft ein eigenes Buch gewidmet, das den bezeichnenden Titel trägt Bedeviled, a Shadow History of Demons in Science. Hören wir kurz, was sie zu erzählen hat, wie es zu dem Buch gekommen ist.
I started because I learned that scientists very frequently use the word demon in their own vernacular. It's in the laboratory language, informally. And it is used when they are thinking about something that doesn't fit into their current scientific paradigm, when they're thinking about what might break the law of nature that they are investigating. And they, very curiously, they have a tradition of using the word demon. They frequently give the demon the last name of the scientist who first came up with those ideas. Mm-hmm. So if one opens a dictionary, the Oxford English Dictionary, you find that there's an entry under the word demon that refers to demons in science, scientific demons. And it starts generally with Descartes' demon, and Maxwell's demon is the most well-known. So in my book, I go progressively through the history of these demons in order to try to figure out what motivates science into creating certain research programs and going into certain research directions and not others.
In der Wissenschaftsgeschichte lässt sich also eine Tradition feststellen, nach der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Dämonen und Geister in ihre Schriften einführen, und zwar vor allem immer dann, wenn sie vor unüberwindbaren Problemen stehen. Ist ja irgendwie verständlich.
Tatsächlich gibt es zahlreiche Beispiele für Geister und Gespenstisches in der Wissenschaft. Zum geflügelten Wort ist längst die spukhafte Fernwirkung, Spooky Action at a Distance, geworden, mit der Albert Einstein einst versucht hat, die Quantenphysik zu verunglimpfen. Andere Beispiele sind der Maxwell'sche Dämon, der Laplace'sche Dämon oder Genius Malignus, also der böse Geist in der Philosophie von René Descartes.
Wenn man genau hinschaut, dann wimmelt es also historisch betrachtet gerade in der Physik nur so von Dämonen und Geistern. Es gibt aber auch einige zeitgenössische Beispiele dafür, wenn man so will. Für Neutrinos etwa hat sich die etwas unwissenschaftliche Bezeichnung Ghost Particles eingebürgert. Und zwar deshalb, weil diese nur schwer fassbaren Teilchen sich äußerst schlecht in Messapparaten detektieren lassen. Das ist irgendwie spooky.
Und in der Quantenfeldtheorie machen sich ebenfalls Gespenster breit. Zum Beispiel die berühmten Fadejew-Popow-Geister. Das sind Geisterfelder, die bei der Quantisierung von Eichtheorien im Pfadintegralformalismus auftreten.
Irgendwie verstehe ich schon, wenn man angesichts solcher Probleme die rationalen Nerven wegwirft. Ich muss zugeben, für mich klingen Eichtheorien und Pfadintegralformalismus auch ein bisschen gruselig. Aber auch wenn wir davon einen Schritt weggehen und an große offene Fragen der Kosmologie denken, an vielleicht die größten, dann kommen wissenschaftliche Begriffe oder zumindest in der Wissenschaft inzwischen etablierte Begriffe daher, die auch fast mehr nach Halloween-Hokuspokus denn nach solider Forschung klingen. Nehmen wir die dunkle Materie zum Beispiel und die dunkle Energie. Keiner weiß genau, worum es sich dabei handelt, nur dass diese Größen ganze 95% des Energiegehalts im Universum ausmachen. Was zur Hölle ist da draußen, also dass wir nicht sehen können, es muss irgendwas Dunkles sein.
Um zu verstehen, wie übernatürliche Kräfte und Kreaturen immer wieder Eingang in die Wissenschaft finden, lohnt es sich, wenn wir uns ein paar dieser Dämonen einmal etwas genauer vorknöpfen. Machen wir doch mal einen Sprung ins frühe 19. Jahrhundert zu Pierre-Simon Laplace.
Laplace war nicht nur politisch engagiert und fungierte zum Beispiel nach Napoleons Staatsstreich 1799 als sein Innenminister. Der Franzose war vor allem ein begnadeter Mathematiker, Physiker und Astronom. Und er hat zum Beispiel ein fünfbändiges Werk über Himmelsmechanik vorgelegt, mit dem er sich als Vollender von Isaac Newton selbst sah.
Da darf es vielleicht wenig überraschen, dass Laplace schließlich ein wenig übermütig geworden ist, wenn nicht zu sagen größenwahnsinnig. Denn Laplace vertiefte sich immer mehr in der erkenntnistheoretischen Auffassung, dass es in einem geschlossenen physikalischen System möglich sein müsste, wenn man alle Initialbedingungen kennt, jeden vergangenen und jeden künftigen Zustand berechnen zu können. Es müsste demnach also möglich sein, eine Weltformel zu finden, mit der man die Vergangenheit und die Zukunft aller Teilchen im Universum bestimmen könnte.
Das ist Determinismus in Reinkultur. Nach dieser Auffassung ist alles bis ins letzte Detail vorherbestimmt. Egal, ob wir in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft denken, in den Worten von Pierre-Simon Laplace hört sich das dann so an. Ich zitiere: Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge eines früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der danach kommt. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte kennt, mit denen die Welt begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebilde, die sie zusammensetzen, und die überdies umfassend genug wäre, diese Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die Bewegungen der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms einbegreifen. Nichts wäre für sie ungewiss. Zukunft und Vergangenheit liegen klar vor ihren Augen.
Wie man an dieser Passage schon merkt, hat Laplace selbst nicht von einem Dämon gesprochen, sondern von einer Intelligenz, von einer Superintelligenz also. Es hat sich bald aber dennoch die Bezeichnung Laplace'scher Dämon für diese erkenntnistheoretische Auffassung eines Superdeterminismus eingebürgert.
Und wie jede übernatürliche Macht hat auch der Laplace'sche Dämon einen übermächtigen Gegenspieler. Es sollte nämlich gar nicht so lange dauern, bis der Maxwell'sche Dämon die Bühne der Wissenschaft betrat.
Auch dieses Ungeheuer ist von einem wissenschaftlichen Schwergewicht erdacht worden. Der schottische Physiker James Clerk Maxwell schuf nicht weniger als die Grundlagen der Elektrodynamik. Er sagte auch die Existenz von elektromagnetischen Wellen voraus und er leistete auch noch zentrale Beiträge zur Thermodynamik, auf denen später etwa der österreichische Physiker Ludwig Boltzmann aufbaute.
Es war eben auch die Beschäftigung mit der Thermodynamik, die Maxwell schließlich in ein Dilemma brachte, für das es keinen Ausweg zu geben schien. Und er flüchtete sich schließlich ins Übersinnliche.
Konkret geht es bei diesem Dilemma um einen tiefreichenden Zusammenhang zwischen Information und Energie. Doch sehr einfach gesprochen sah sich Maxwell vor folgendem Problem. Also er erdachte folgendes Gedankenexperiment, könnte man sagen. Wir stellen uns einen Behälter vor, der mit Luft gefüllt ist und der in der Mitte eine Trennwand hat. Und diese Trennwand hat einen kleinen Öffnungsspalt, der sich verschließen lässt und dann eben auch wieder öffnen lässt. Und zunächst ist es so, die Ausgangssituation, dass wir überall in diesem Behälter dieselbe Temperatur haben. Wir haben also auf beiden Seiten dieser Trennwand dieselbe Mischung aus langsamen und aus schnellen Luftmolekülen. In der Thermodynamik wird die Temperatur ja als Geschwindigkeit der Molekülbewegungen verstanden. Und nun zu Maxwells Gedankenexperiment. Er stellte sich vor, dass es ein Wesen geben könnte, dass die Geschwindigkeit dieser Molekülbewegungen sehen kann. Und wenn es so ein Wesen gibt, dann könnte das immer dann die Klappe zwischen den beiden Seiten aufmachen, wenn ein schnelles Molekül von der einen Seite auf die andere sich gerade zufällig bewegen will oder ein langsames Molekül in die Gegenrichtung. Und sobald dieser Übergang vollzogen ist, könnte das Wesen die Klappe sofort wieder schließen. Unter idealen Bedingungen wäre für dieses Öffnen und Schließen keine Energie oder kaum Energie notwendig. Also es ginge primär darum, um die Information, wie schnell sich welche Moleküle bewegen und wo sie gerade sind, um diese Unterteilung in schnelle und langsame Moleküle zu erwirken. Und obwohl hier nicht wirklich Energie aufgewendet werden würde, könnte dennoch eine Temperaturdifferenz hergestellt werden auf diese Weise. Und mit einer Temperaturdifferenz kann man immer sowas machen wie eine Dampfmaschine betreiben. Anders gesagt, man könnte also aus dem Nichts Energie erzeugen und damit wäre ein fundamentales Naturgesetz widerlegt, nämlich der zweite Hauptsatz der Thermodynamik.
Man beginnt langsam zu ahnen, warum sich für dieses mysteriöse, hypothetische Wesen bald der Name Maxwell's Demon eingebürgert hat. Wie verhalten sich jetzt aber der Laplace'sche Dämon und der Maxwell'sche Gegenspieler zueinander?
Interessant ist, dass der Laplace'sche Dämon und der Maxwell'sche Dämon auf völlig unterschiedlichen Skalen agieren. Also der Laplace'sche Dämon strebte die totale Determination des Universums an durch eine umfassende Weltformel, die alles umfasst, vom Allerkleinsten bis wirklich ins Große, das ganze Universum. Im Gegensatz dazu macht sich der Maxwell'sche Dämon das fundamental chaotische Verhalten im Mikrokosmos zunutze. Der eine strebt also die totale Weltherrschaft an und der andere manipuliert im Allerkleinsten, um diese großen Gesetze zu unterlaufen. Der eine floriert im Determinismus, während der andere das Chaos zelebriert.
Klingt ziemlich spektakulär. Die beiden Dämonen haben jedenfalls gemeinsam, dass sie in der Auseinandersetzung mit fundamental offenen Fragen der Wissenschaft gedanklich entstanden sind, die in der jeweiligen historischen Epoche nicht letztlich beantwortet werden konnten.
Obwohl man meinen möchte, dass Geister, Götter und Dämonen nichts mit Wissenschaft zu tun haben, zeigt sich immer wieder, wie wir auch schon besprochen haben, dass Forschende in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder das Übernatürliche ausgerufen haben. Und zwar immer dann, wenn sie an fundamentale Grenzen der Erkenntnis gestoßen sind.
Das Geistertreiben in der Wissenschaft markiert historisch also so Momente in der Geschichte, in denen ein bestimmtes wissenschaftliches Paradigma an seine Grenzen gestoßen ist und neue wissenschaftliche Theorien gefragt waren. Insofern sind die spukhaften Momente in der Forschung extrem interessant, denn sie bringen früher oder später eine völlig neue und vielleicht bahnbrechende Erkenntnis mit sich.
Das macht die Auseinandersetzung mit diesen Geistern in der Wissenschaft eben auch so interessant, weil sich eben sehr oft zeigt, dass das ganz, ganz zentrale Momente sind für den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. Albert Einsteins spukhafte Fernwirkung ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Einstein hat diesen Begriff ja abfällig gewählt, um seine Unzufriedenheit mit der Quantenphysik zum Ausdruck zu bringen. Es war sozusagen als Attacke gegen diese Theorie gemeint, denn er war ja der Meinung, dass es da sich noch nicht um den Weisheit letzter Schluss handeln kann, dass das noch keine vollständige Theorie sein kann, sondern dass noch weitere verborgene Parameter gefunden werden müssen, die das chaotische Verhalten rational erklärbar machen.
Wenn man so will, wollte Einstein das Machtgefälle also ein bisschen mehr zum Laplace'schen Dämon hin verschieben und weg vom Maxwell'schen Dämon, oder?
Ja, ganz genau. Das hat er versucht, obwohl Maxwell einer seiner großen Vorbilder war, aber eben mit seinem Dämon konnte er sich nicht so wirklich anfreunden.
Aber gelungen ist es ihm nicht.
Nein, überhaupt nicht. Wie inzwischen zweifelsfrei vielfach nachgewiesen worden ist in Experimenten, ist die Quantenphysik tatsächlich fundamental chaotisch und, wenn man so will, spukhaft. Das sieht man auch an Phänomenen wie der Quantenverschränkung, die Einstein ja auch versucht hat zu bekämpfen, obwohl er einer der ersten war, die darüber nachgedacht hat. Aber es gibt da ja wirklich einige Phänomene, wo die Bezeichnung spooky gar nicht so weit hergeholt ist.
Wenn es in der Forschung zu spuken beginnt, dann wird es jedenfalls meistens interessant. Auch Ximena Canales, die Wissenschaftshistorikerin, hat sich mit der Frage beschäftigt, die genau an dieser Stelle auftrifft, inwiefern eben eine Auseinandersetzung mit Geistern, mit Dämonen, mit dem Spukhaften die Wissenschaft auch weiterbringen kann. Hören wir noch mal kurz rein, was sie dazu sagt.
When I talk to scientists, they're like, you know, Ximena, but these demons are imaginary, they're not real. So we just use them as heuristics. And I'm like, exactly. That's what's more important. In fact, when demons were not deemed imaginary, I think they were less powerful than when they are understood as imaginary creatures that might exist. Nobody knows, nobody has ruled out their existence forever and for all periods of times, but they're definitely not found. They motivate search, they motivate new experiments to be created, and that leads to discovery.
Indem übernatürliche Wesen in die wissenschaftliche Theoriebildung eingeführt werden, ist es also möglich, zum Beispiel Gedankenexperimente auszuführen, die das Ziel haben, die Grenze zwischen Nichtwissen und Wissen ein wenig zu verschieben. Und wie Canales in ihrem Buch herausgearbeitet hat, hat sich die Strategie, Dämonen anzurufen, immer wieder sehr nützlich erwiesen, um die Lücken im vorhandenen Wissen zu füllen.
Ja, die Wissenschaft wird zwar und sollte zwar weiterhin ihren Hauptfokus darauf legen, Aberglauben, Gespenster, Verschwörungsmythen und Dämonen auszutreiben, aber ab und zu kann es auch nützlich sein, wenn es dort und da ein wenig spukt. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann und Happy Halloween.
Einstein called this spooky action at a distance. Because according to his theory of relativity, no information can travel faster than the speed of light. You shouldn't be able to know anything about the other particle before a light beam with the information can reach you. Entanglement seems to throw this idea out the spaceship airlock.